Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen. Im Folgenden soll es darum gehen, wie wir, also Journalistinnen und Journalisten, über Rechte schreiben und darüber, wie wir besser über Rechte schreiben sollten. Es geht um den Raum zwischen Verharmlosung und Skandalisierung. Es geht darum, wann eine Publikation über die AfD, die Identitären oder Pegida Werbung für eben diese ist und wann sie tatsächlich der Aufklärung dient. Und darum, wem wir vielleicht sogar zu viel Aufmerksamkeit widmen und wem wir vergessen zuzuhören. Wir müssen ein bisschen improvisieren, denn zwei meiner Gäste stecken im Schnee. Das wären Asal Dadan gewesen, vielleicht kommt sie noch, und Sascha Lobo, der ist jetzt in Bitterfeld und der Zug fährt nicht, der kommt nicht mehr. Stattdessen haben wir einen neuen Gast, nämlich Christoph Links, den Chef vom CH Links Verlag, der 25 Jahre Erfahrung damit hat, über Rechte zu schreiben und Schriften gegen Rechts zu verbreiten. Er ist auch der Sprecher der IG Meinungsfreiheit. Aber außerdem haben wir Andreas Speit, der seit mehr als 20 Jahren über Rechte berichtet, und zwar für die Taz in der Kolumne Der rechte Rand, und für die Zeit schreibt er den Blog Störungsmelder, und er hat mehrere Bücher über Rechtsradikale und Rechte geschrieben, und zwar das ganze Spektrum von Neonazis über, naja, von militanten Neonazis über die NPD, über Identitäre, über die AfD, Pegida. Und das ist auch ungefähr das Spektrum, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, wenn wir Rechte sagen. Das ist Liane Bednarz. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und Publizistin. Sie ist liberal-konservativ und schreibt eine Kolumne gleichen Namens. Und sie schreibt unter anderem für die Tagespost, für Christ und Welt, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Jüdische Allgemeine. Und in ihren letzten beiden Büchern hat sie sich sehr intensiv mit der AfD auseinandergesetzt und den GIDA-Bewegungen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Welche Fehler machen Journalistinnen und Journalisten oft, wenn sie über Rechte schreiben?
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich eine sehr charmante Frage, die natürlich die Fallhöhe gleich, sage ich mal, sehr hoch hebt, des Besserwissens und der Arroganz. Ich befürchte, dass eigentlich das große Problem bei dem Thema, wie schreibe ich zu Rechts, eigentlich damit beginnt, wie recherchiere ich eigentlich zu dem Thema, und glaube ich ernsthaft, das, was ich recherchiert habe, ist eigentlich ja das Ganze dann zu der Thematik, sei das intellektuell in der ideologischen Auseinandersetzung oder sei das auf der Ebene der personellen Vernetzung, erkenne ich da wirklich alles? Und da erlaube ich mir dann doch vielleicht pauschal zu sagen, da würde ich mir eigentlich viel mehr Demut wünschen zur Thematik und auch das Wissen, dass man wahrscheinlich nicht immer alles weiß, sondern eben nur einen Teilabschnitt erkannt hat, über den man dann auch berichten kann. Und da habe ich manches Mal das Gefühl, dass wir zu oft glauben, sehr schnell einen Überblick zu haben, zu oft glauben, wir hätten das ideologisch genau erfasst, zu oft glauben, wir wüssten da wieder, wer mit wem personell vernetzt ist, anstatt den Mut zu haben, zu sagen, nein, das ist eine Einladung zur kritischen Diskussion, dieser Beitrag. Es ist aber auch immer eine Einladung zum Weiterrecherchieren auf der Ebene des Journalismus und auf der Ebene der politischen Auseinandersetzung eben auch eine Einladung zum Weiterhinterfragen.
Wie ist es mit Meinungsbeiträgen? Sind Sie jemals von einer Redaktion dazu aufgefordert worden, zuzuspitzen? Haben Sie jemals Feedback von Lesern bekommen, dass Sie sich nicht radikal genug positionieren oder zu radikal?
Naja, bei Leserinnen- und Leserreaktionen hat man oft den Eindruck, selbst bei der Taz, die Zeitung und das Webportal wird auch von rechts gelesen. Also kurz gesagt, die meisten Kommentare sind eigentlich die permanente Unterstellung, dass ich zu weit links sei, dass ich antideutsch wäre, dass ich in keinster Weise Verständnis für das deutsche Volk hätte. Also das bewegt sich eigentlich auf der gängigen Hetz- und Pöbelebene der letzten Jahre. Hier und da spitzt sich das zu. Hier und da haben wir auch manches Mal Todesdrohungen dabei, die dann formuliert werden. Das betrifft aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig zu der Thematik publizieren. Wenn man hier und da mal dazu schreibt, ist es nicht so, dass man per se dann automatisch Feind wird, sondern das hat was mit Kontinuität zu tun und vor allem dann, wenn die Beiträge vielleicht auch politische oder berufliche Konsequenzen für die Betroffenen haben. Das wird sich gemerkt und das merkt man dann auch an den Anfeindungen.
Sie schreiben auch schon sehr lange und also in hoher Frequenz über Rechte aus geringfügig anderer Perspektive. Bekommen Sie ähnliche Reaktionen?
Ja, also auch von mir aus ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, wobei das etwas nachgelassen hat. Also als ich angefangen habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen, auch als jemand, der jetzt keine gelernte Journalistin ist, da kamen schon oft sehr herablassende Äußerungen. Was will die eigentlich, das Blondchen? Die möchte gern Journalistin. Das hat stark nachgelassen, auch sonstige Anfeindungen und Beschimpfungen. Das ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Ich führe das so ein bisschen darauf zurück, dass ich mich bemühe, auch die andere Seite zu sehen. Also mein Hauptthema ist die neue Rechte. Ich sage aber durchaus was oder äußere mich auch zu radikalen Strömungen auf der Linken. Ich habe sehr kritisch über die linke Gewalt auf dem G20-Gipfel geschrieben. Und ich merke seither, das bricht so ein bisschen die Diskurse auf. Also dass Leute, für die ich gerade aus diesem Graubereich irgendwo zwischen CDU, AfD, für die ich lange Zeit ein sehr großes Feindbild war, mich jetzt ein Stück weit ernster nehmen und auch so das, was ich über Rechte sage, auch ein bisschen ernster nehmen und nicht mehr sagen, das ist jetzt irgendwie, ist ja gar nicht konservativ und das glauben wir alles sowieso nicht.
Wir haben eine ganze Reihe von Begriffen, wenn wir über Rechte sprechen. Es gibt rechtsradikal, rechtspopulistisch, rechtskonservativ und das erweckt irgendwie den Eindruck, dass es einen fließenden Übergang gibt zwischen rechts und konservativ. Ist das so? Und was ist der Unterschied zwischen rechts und konservativ?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist so, das ist ein Streit im Grunde um die Deutungshoheit, der die Geschichte der Bundesrepublik prägt. Es gab die Weimarer Rechtsintellektuellen, an die sehr stark die heutige neue Rechte anknüpft, also Namen wie Karl Schmidt, Arthur Müller-Vandenbrück, Edgar Julius Jung, Oswald Spengler. Und diese Richtung war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mal diskreditiert, auch als Wegbereiter letztlich der Nazis. Und Armin Mohler, ein gebürtiger Schweizer, hat dann versucht, das rechte Denken zu rehabilitieren, nannte das Ganze konservative Revolution und versuchte im Grunde diese Rechtsintellektuellen personell und auch sachlich reinzuwaschen von jeder Nazi-Verstrickung, was so nicht haltbar ist wissenschaftlich. Und er hat es aber geschafft, durch diesen Begriff konservative Revolution das Ganze zu euphemisieren. Und diese rechte Variante des Konservativen ist dezidiert antiliberal. Sie ist antiwestlich, bewundert Putin sehr stark. Das ist eben diese Richtung, die sie auch in Teilen der AfD sehr stark finden. Und dann gab es aber eben auch nach 1945 sukzessive entwickelte sich so etwas wie der bundesrepublikanische Nachkriegskonservativismus, der sich strikt lossagte von den Rechtsintellektuellen der Weimarer Zeit, stattdessen anknüpfte an westliche Konservative wie Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, westorientiert war, liberal orientiert war und dann eine Strömung innerhalb der CDU herausbildete. Und das ist so die Abgrenzung, die ich versuche, an allen möglichen Themen zu beschreiben. Das ist konservativ und das andere ist eben nicht konservativ, es ist rechts, aber es nennt sich konservativ. konservativ, weil sie dadurch natürlich besser andocken können an die bürgerliche Mitte. Also Menschen wie Dieter Stein von der Jungen Freiheit, Götz Kubitschek, die nennen sich alle zumindest auch konservativ. Wobei Herr Stein den Begriff Neue Rechte für sich ablehnt. Und last but not least, dieser Kampf um die Deutungshoheit geht so weit, dass Armin Mohler Anfang der 70er Jahre geschrieben hat, der politische Kampf beginnt bereits mit der Deutungshoheit darüber, was konservativ ist. Und das zieht sich bis heute eigentlich durch.
Uwe Tellkamp hat letzte Woche erst behauptet, dass über 95% der Geflüchteten nach Deutschland kommen, um in die Sozialsysteme einzuwandern, und meinte anschließend, dass diese Meinung in Deutschland nur geduldet sei. Das auf einem öffentlichen Podium vor 700 Zuhörern und Zuhörerinnen. Das erinnert an die Beschwerde, die man immer wieder hört, dass man gar nichts mehr sagen dürfe, weil man gleich in die rechte Ecke gestellt wird. Sie haben da bestimmt noch mal eine andere Perspektive drauf als jemand, der sich als links einordnet. Wie ist Ihr Eindruck? Werden konservative Meinungen und Bedenken häufig fehlinterpretiert und vorschnell verurteilt?
Kommt ein bisschen darauf an. Also es gibt natürlich einen gewissen konservativen Grundkanon, wenn man den vertritt, beispielsweise wenn man sehr strikt gegen Abtreibung ist, das bin ich zum Beispiel, das stößt natürlich auf Widerspruch. Aber ehrlich gesagt, das weiß man dann auch. Und das ist eine Haltung, die so in der Gesellschaft nicht mehrheitsfähig ist. Und was aber dieses rechtskonservative Spektrum daraus macht, ist so eine Haltung des Beleidigtseins. Und richtet sich in dieser Opferhaltung ein. Und dann gibt es natürlich Themen, die sind jetzt nicht, wenn man so will, apolit oder zumindest nicht rechts wie das Abtreibungsthema. Aber es sind eben gewisse Positionen, wenn Sie von Gesinnungskorridoren sprechen oder wenn Sie, wie Herr Tellkamp behaupten, 95% der Flüchtlinge wollten nur in die Sozialsysteme einwandern, wenn Sie Sarrazin zum Opfer stilisieren. Wenn Sie all das sagen, was Herr Tellkamp gesagt hat in Dresden, dann ist es nun mal, sind das Äußerungen mit einem sehr deutlich rechtspopulistischen Drall. Und dann darf man danach nicht rumjammern, wenn das Ganze auch so genannt wird. Und man muss sich dann auch die Mühe machen, genau hinzuhören, und man sollte sich dann, wie Herr Tellkamp ehrlich gesagt, auch die Mühe machen, das selbst auch kritisch zu reflektieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Er hat in Dresden gesagt, wörtlich gesagt, was man denn Sarrazin angetan habe. So als sei da sowas ganz Gemeines über Sarrazin gekommen, man hätte sich mit ihm nicht inhaltlich auseinandergesetzt. Das ist was, das hören Sie permanent in diesem rechtskonservativen Spektrum. Und es stimmt nicht. Also ich habe in meinem neuen Buch extra seitenweise zitiert, was zum Beispiel Frank Schirmacher alles über dieses und sehr, sehr analytisch dieses Denken von Sarrazin, wohin das führt. So, aber wenn man so tut, als sei Herr Sarrazin ein Opfer und diese Thesen alle prima findet, ja, dann muss man eben auch mit der Einstufung, die dann folgt, leben. Also diese Opfer, und übrigens last but not least, die Rechte beruft sich ja ganz gerne auf preußische Tugenden. Also ich persönlich finde es ziemlich unpreußisch, dieses Jammern, dass man angeblich mit seiner Meinung so unterdrückt werde.
Da würde ich gerne mal einhaken, wenn ich darf, weil gerne. Wir als Verlage müssen ja immer sehr genau unterscheiden zwischen Meinungsäußerungen, die zulässig sind und für die wir uns auch innerhalb des Börsenvereins stark machen, und falsche Tatsachenbehauptungen oder gar Verschwörungstheorien. Und Tellkamp kann der Meinung sein, dass die Flüchtlingspolitik in Deutschland schlecht oder nicht angemessen sei, aber wenn er Tatsachen behauptet, wie diese angeblichen 95%, die hier in die Sozialsysteme einwandern, dann ist das eine falsche Tatsachenbehauptung, die nach deutschem Presserecht zurückgenommen werden muss und die ich als Verleger zum Beispiel nicht verbreiten dürfte, ohne dafür abgestraft zu werden. Und zur Auseinandersetzung gehört eben auch, dass man da feine Unterschiede zwischen Meinungsäußerungen macht und falschen Tatsachen, die man in die Welt setzt und womit man versucht, seine obskuren Meinungen zu untermauern. Und da muss man sofort argumentativ dagegen halten Und das ist, glaube ich, auch Sache beim Schreiben gegen rechts, dass man argumentativ die Dinge auseinander nimmt, so wie es ja zum Glück auch gestern im Bundestag erfolgt ist, wo auch von der AfD krude Thesen aufgestellt wurden, dass die Gewalt zunimmt durch die Ausländer oder dass die Bundeswehr die Migranten übers Mittelmeer nach Europa schaffen würde. Und als dann ein Zwischenruf kam aus dem Parlament, der Abgeordnete möge doch mal ein einziges Beispiel sagen, wo deutsche Bundeswehrschiffe Leute nach Europa geholt hätten, die das nicht rechtens hätten tun dürfen, konnte er es nicht belegen. Und immer da, wo es konkret wird, da müssen kritische Journalisten nachfassen, da müssen sie die Argumente hinterfragen, nach den Beweisen fragen und Gegenargumente setzen. Das ist unser Job.
Das ist schon der erste Teil der Antwort auf meine nächste Frage. Wenn Sie über Rechte schreiben bzw. schreiben lassen, mit welcher Haltung nehmen Sie da ein? Welche Sprache verwenden Sie? Worauf muss man dabei achten? Gibt es bestimmte Formulierungen, die Sie vermeiden?
Also wir achten sehr darauf, dass es eben keine Skandalisierung ist im Sinne zugespitzter Thesen. Das ist im Tageszeitungsjournalismus anders. Sachbücher haben ja die Aufgabe, Hintergründe zu erklären, Zusammenhänge deutlich zu machen und eben mit einer längeren Argumentation auch auf bestimmte Probleme hinzuweisen. Insofern achten wir im Verlag sehr darauf, dass es diese sachliche Argumentation gibt und jeder Autor, der bei uns publizieren will, der also von mir als Verleger will, dass ich in die Verbreiterhaftung eintrete, wie das nach deutschem Presserecht heißt, muss seine Tatsachenbehauptung bei uns belegen. Also das ist die Dokumentationspflicht der Behauptende. Nehmen wir mal Andreas Speit als Autor, will etwas behaupten, da muss der Verlag sagen, bevor ich das verbreite, was du da behauptest, musst du es auch belegen. Und wenn er das kann, dann steht der Verlag auch fest an seiner Seite und verteidigt ihn auch in schwierigen Situationen und sorgt auch dafür, dass man vielleicht Polizeischutz für eine Veranstaltung bekommt und dann steht man zusammen. Aber ich würde nie Dinge ungeprüft verbreiten, nur weil jemand das behauptet und das aus irgendeiner nicht doppelt belegten Quelle hat. Gerade in dieser Auseinandersetzung mit rechts kommt es darauf an, sehr genau, sehr präzise zu arbeiten und nicht Verdächtigungen zu Tatsachenbehauptungen aufzublasen.
Die Frage geht an alle. Herr Speit?
Naja, ich glaube, der zentrale Punkt ist tatsächlich eine sachlich und nüchterne Berichterstattung, ohne Skandalisierungspunkte im Text zu suchen, ohne zu dramatisieren, aber gleichzeitig inhaltlich knallhart zu bleiben. Und das, denke ich, ist auch einer der zentralen Punkte, wo ich den Gedanken, der eben gerade von Janne Wednertz nochmal im Raum geworfen worden ist, gerne auch verdichten möchte. Ich muss auch manches Mal ein wenig schmunzeln, wenn ich dann höre und sehe, wie diejenigen, die sich unglaublich auf Ernst Jünger beziehen und im Stahlgewitter rauf und runter gerne zitieren und hier und da das Soldatentum hochleben lassen, das Heroische besonders gegen das Moralische dann auch stellen oder das Soldatentum stellen gegen eine Diskussionskultur oder das Ende einer Konsensgesellschaft herbeisehnen und sofort lamentieren und jammern, wenn sie inhaltlich angegangen werden. Und ich glaube, dass wir hier auch ganz gezielt darauf aufpassen müssen, dass wir eben nicht Teil ihrer Strategie werden, nämlich sofort nicht in die inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen. Es ist genau die Taktik, sich als Opfer zu gerieren. Dabei geht es in der aktuellen Debatte eigentlich darum, dass die radikale Rechte in all ihrer Vielfalt, bitte sehr, vom eigenen Anspruch her, tatsächlich auch akzeptieren müssen, dass wenn sie sich politisch äußern, dass es einen gesellschaftlichen Widerspruch gibt. Und ich finde das sehr interessant. Immer dann, wenn sie kritisiert werden, sind sie unglaublich am Lamentieren, entziehen sich eigentlich der Debatte. Permanent wird diskutiert von ihnen und eingefordert. Wir müssen miteinander diskutieren. Frau Kosetzer, wo entziehe ich mich? Frau Kosetzer, wo entziehe ich mich denn der Debatte? Ich sitze ja hier und Sie können sich auch gleich zu Wort melden. Aber Sie machen genau den Punkt, den ich gerade versucht habe zu betonen. Das ist wunderbar, dass Sie das auch genauso fürs Publikum vorführen. Sie zeigen nämlich genau das. Sie beschweren sich, dass wir uns... Sie beschweren sich, dass wir uns inhaltlich mit Ihnen auseinandersetzen. Und die Konsequenz kann eben auch sein, dass wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Weil das schlicht und einfach antidemokratisch, antiliberal, antiwestlich ist. Und da ja, das bejammern Sie permanent. Das ist mir aber leider ein Rätsel, warum Sie den Dialog dann da, wo er stattfindet, eigentlich nicht suchen.
Sie sind hier.
Ich wollte
Das stimmt also nicht, Herr Kubitschek. Frau Dagen hat vorgestern hier auf dem Podium gesessen. Sie waren bei der Veranstaltung dabei und sie hat dort ihre Position klar vorgetragen. Wir haben im Börsenverein, also die Buchhändler untereinander, mit ihr gesprochen. Ihre Tatsachenbehauptung, dass das nicht ein einziges Mal vorkommt, stimmt nicht.
Also wenn ich kurz mal einhaken darf, also ich würde, meine persönliche Auffassung dazu wäre, Meinungsfreiheit heißt auch, dass man hat keinen Anspruch darauf, auf einem Podium zu sein. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn es jetzt Verlage oder Organisatoren gäbe, die eben einen Vertreter, jetzt konkret Herr Kubitschek aus Ihrem Denkmilieu, einladen möchte zu bestimmten Themen, sei es auch über den Umgang mit rechten Verlagen, auf der hätte ich persönlich kein Problem damit. Also es ist sozusagen Meinungsfreiheit in beide Richtungen. Ich wollte einen anderen Aspekt noch betonen. Also mein Plädoyer ist auch, in der Auseinandersetzung mit rechten Inhalten sachlich präzise und nicht hysterisch zu sein. Man muss aber auch, und das ist mir hier auch wichtig zu betonen, gerade auch in diesem vielleicht doch etwas oder ja doch links geprägten Umfeld, es gibt schon eine gewisse Form der Berichterstattung, die ich finde, die so nicht geht und die dann auch, wo ich so man den Ärger letztlich auch verstehen kann und der auch die Debatte nicht weiterbringt. Um es ganz plastisch zu machen, ich hab das ja selber sehr stark im Tagesspiegel kritisiert. Das war dieser Text von Sibylle Berg kurz nach der Buchmesse, wo sie zum einen eben schrieb, Antaios sei ein Verlag mit klar rechtsextremistischer Ausrichtung. Sie verlinkte dazu Wikipedia. Nur ließ sich das halt mit Wikipedia nicht belegen. Es gab eine einzelne Stimme in einer Fußnote in diesem Wikipedia-Artikel, die das so sagte. Ansonsten muss man schon in der Begrifflichkeit präzise sein. Also rechtsextremistisch heißt ganz klar verfassungsfeindlich, dass man sich mit Gewalt gegen die bestehende Ordnung richtet. Das ist bei der neuen Rechten nicht der Fall. Ich persönlich rede von radikalrecht, sondern nicht von rechtsextremistisch so. Und wenn Sie einfach mal so einen Spruch raushauen, dann etikettieren Sie da schon etwas auch tatsächlich falsch. Damit sind wir wieder bei den Belegen. Und der andere Punkt war eben, das hat mich persönlich wirklich sehr geärgert, Frau Berg schrieb dann oder überlegte, ob vielleicht die Antifa oder der Schwarze Block die einzige Möglichkeit seien, überhaupt der Form der Auseinandersetzung mit Rechts, denn die Zeit des Redens sei vorbei, man könne auch mit Rechten ohnehin nicht reden. Also ich komme neuerdings aus Hamburg, ich habe gesehen, was der Schwarze Block da so gemacht hat, während der G20 Proteste. Er wird vom Verfassungsschutz als klar linksextremistisch eingestuft. So, und wenn man jetzt also solche Methoden da gutheißt, das verlässt aus meiner Sicht die Ebene des seriösen Journalismus und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Rechte pikiert reagiert. Also insofern, ja, absolut knallharte Auseinandersetzung in der Sache, das mache ich auch, aber bitte schon auch dann dabei in der Sache anständig und genau bleiben.
Herr Speit, Herr Links, kann man mit Rechten reden? Erreichen Sie sie?
Naja, vielleicht darf ich noch mal wegstellen, soweit ich mich erinnere, ist der Text von Frau Berg ja eine Kolumne gewesen, wo natürlich auch die Stilform die Zuspitzung ist und die Stilform sei dann auch zugelassen in der Form, dass tatsächlich eben auch Begrifflichkeiten in der Kolumne dann nicht, sage ich mal, idealtypisch, analytisch immer perfekt und richtig ist. Die Schwierigkeit bei der Frage, rede ich mit Rechten oder nicht mit Rechten, ist tatsächlich erstmal der Punkt, sich klar zu werden, mit welchen Rechten will ich eigentlich reden. Die Erfahrung zeigt, und wir erleben das jetzt ja auch gerade live, dass eigentlich gerade von den Ideologieproduzenten der Diskurs eingefordert wird. Aber es ist mir jetzt auch ein bisschen zu billig, darauf hinzuweisen, ich bin ja auch noch nie eingeladen worden von denen zur Diskussion. Das ist natürlich auch vielleicht Amüsement, aber tatsächlich ist das eine spezielle Debatte, nenne ich das mal. Also kurz gesagt, ich befürchte, mit Ideologieproduzenten ist die inhaltliche Auseinandersetzung tatsächlich keine, die stattfinden wird auf einem Podium. Und gleichzeitig ist es zentral, eben zu schauen, an welcher Stelle beispielsweise gibt es ja wohl Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das findet meistens viel alltäglicher statt, als wir das so denken, nämlich im privaten Umfeld, wo natürlich auch Sorgen und Ängste geäußert werden wegen geflüchteten Menschen, wegen der Frage, wie ist das mit der Unterbringung, wie sieht das mit den Kindergärten aus, was ist mit den Schulen, wie soll es perspektivisch gesamtgesellschaftlich weitergehen, werden wir ein Einwanderungsland, wird es dazu mal eine Gesetzgebung geben, was heißt das für die Rente und. All das muss dringend diskutiert werden und ich befürchte nur, dass wir leider jetzt doch ein wenig verloren haben auf der Ebene, dass andere das Thema setzen und nicht wir mit vielleicht anderen gesellschaftlichen Antworten. Wir haben uns ein wenig das Recht nehmen lassen an Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Man hat wirklich da den Eindruck, am lautesten, aber nicht am mehrheitsfähigsten sind da gerade die radikalen Rechten mit ihren Thesen und Themen. Aber eigentlich ist längst gebotene, dringende inhaltliche Auseinandersetzung, wie eben um die Frage beispielsweise Einwanderungsland, ja oder nein. Und das klärt sich dann manches Mal auch ganz plakativ oder praktisch in der Form, dass man nämlich gucken muss, mit wem ist man eigentlich wo im Gespräch. Ich habe zwei Ebenen benannt, Ideologieproduzenten, den privaten Bereich. Und natürlich gibt es Personen, wo ich sagen würde, ja, da ist vielleicht an den und den Punkten sehr kontrovers. Aber ich wüsste nicht beispielsweise, warum man Herrn Tellkamp auch nach seinen wirklich ernüchternden Aussagen nicht weiter einladen kann und sich mit ihm inhaltlich auseinandersetzen kann. Ich glaube, man muss eben dann genau schauen, mit wem man es zu tun hat und in welchem Rahmen man es macht.
Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Ja, unsere Erfahrungen sind leider die, dass sachliche Auseinandersetzungen weniger stattfinden als gewalttätige. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen gehabt, wo Autoren von uns attackiert wurden. Andrea Röpke, Autorin unseres Hauses, ist seinerzeit von Neonazis zusammengeschlagen worden. Und wir haben Veranstaltungen erlebt in Mecklenburg-Vorpommern, wo das Gespräch nicht stattfinden konnte, weil Rechtsradikale, damals Freie Kameradschaften, mit Krawall und Trillerpfeife jedes Gespräch blockiert haben. Und wir suchen das sachliche Gespräch und ich fand den Ansatz mit Tellkamp und Grünbein in so einem großen Saal das zu machen auch sehr gut. Und wir haben hier auf der Messe bei unserer Tagung der Arbeitsgemeinschaft für die Meinungsfreiheit uns auch dafür ausgesprochen, in Buchhandlung verstärkt dieses Gespräch zu suchen und auch dialogische oder kontroverse Debatten zu führen und die Buchhandlung stärker noch zum Ort der öffentlichen Auseinandersetzung zu machen, weil diese Gesellschaft dieses Gespräch braucht. Aber das setzt Sachlichkeit von beiden Seiten voraus.
Frau Bednatz, Sie gehören weniger als die beiden Herren zu einem dieser beiden Blöcke. Also man kann nicht sagen, Sie sind aber links. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie können wir diejenigen, die am Rand des rechten Randes stehen, Sascha Lobo nennt sie rechtsoffen, in einen demokratischen Diskurs zurückholen?
Also ich habe meine Position da sehr geändert, offen gesagt. Also ich habe noch, als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war ich ziemlich strikt eigentlich für Ausgrenzung. Ich halte das inzwischen für grundfalsch. Man muss einfach sehen, es hat das rechte Denken hat, gerade hier, wir sind hier in Sachsen, die AfD ist hier stärkste Partei bei der letzten Wahl gewesen. Also zu glauben, dass sich irgendwas daran ändert durch Ausgrenzung, das wird nicht funktionieren. Und es ist, man kann auch tatsächlich versuchen, im Diskurs versuchen, bestimmte, das Beispiel zum Beispiel, wenn Herr Telkamp von diesen 95% spricht, als schlichtweg falsch zu entkräften. Man kann darüber diskutieren, ob nicht bestimmte Punkte auch zu weit gehen. Und ich persönlich sehe das gerade so ein bisschen, dass es sich, also mein Eindruck ist, nachdem das über Jahre extrem konfrontativ war und sich eigentlich alle Seiten nur gegenseitig beschimpft haben, funktioniert es jetzt so ein bisschen besser. Ich sehe das ja konkret auf meiner Facebook-Seite, wo jetzt zeitweise gar keine Rechte mehr waren, weil alle Diskussionen komplett eskalierten und man sich dann entfreundet hat. Habe ich jetzt wieder einige AfD-Anhänger und einen Autor übrigens auch der Sezession, Herr Wawerka, der sehr viel kommentiert. Und das läuft erstaunlich sachlich eigentlich, aber auch durchaus mit linksgerichteteren Leuten. Und es wird jetzt mehr über Themen gesprochen und es wird nicht mehr so persönlich. Und ich glaube, dass es auch nicht anders geht. Gleichzeitig muss man natürlich schon bestimmte Parameter definieren. Also wenn da jetzt jemand ist jetzt länger nicht passiert, aber wenn jetzt jemand anfangen würde zu hetzen und fremdenfeindlich schlimme Sprüche, dann wird er halt rausgeschmissen. Also es muss gewisse Grenzen geben, es darf keine persönliche Verächtlichmachung geben. Aber anders wird man, glaube ich, damit nicht umgehen können. Und es ist so ein bisschen dieser harte demokratische Diskurs, ist wahnsinnig anstrengend und auch nicht immer schön. Aber es führt im Grunde keinen Weg daran vorbei. Und man sieht ja, dass es funktioniert. Also es gab jetzt, ich habe das gestern im Bundestag noch nicht gesehen. Aber als zum Beispiel Herr Curio von der AfD im Bundestag gesprochen hat, gab es danach auch, es gab sehr gute Gegenreden. Es gab den Auftritt eines jungen CDUlers, der sehr gut gesprochen hat. Also das funktioniert. Und wovor ich aber auch warne oder was ich sage, was eben auch nicht geht, Sie können jede Meinung sehr hart angehen. Aber sie dürfen die Leute nicht verunglimpfen. Also es geht nicht, dass sie Leute, die jetzt rechts sind oder rechts geworden sind, als Pack beschimpfen. Ich versuche immer, wenn ich sowas sehe, das auch passiert, wie gesagt, jetzt weniger, aber auch konsequent zu löschen, solche Kommentare. Also persönliche Beschimpfungen, das geht einfach nicht. Und das vergiftet den ganzen Diskurs im Grunde noch mehr.
Ich will nur mal kurz auf den Zwischenrufer hier antworten, was die 95% anbetrifft. Es hat gestern bei Spiegel Online sind drei Kernaussagen von Telkamp nachrecherchiert und mit Fakten widerlegt worden. Und die 95%-These, können Sie da nachlesen, stimmt in keiner Weise. Es gibt zwei Untersuchungen, die einen sind irgendwo bei 40, die anderen bei 25%, jedenfalls weit weg von 95. Und ich empfehle, diese Nachrecherche bei Spiegel Online sich mal anzugucken.
Herr Speit?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir auch genauer auf die inhaltliche Position eingehen sollten. Und hier ist eben einer der Punkte, wo aber auch etwas verwechselt wird. Es ist mitnichten so, dass tatsächlich hier jeder, der in irgendeiner Form, und das ist ja das Bild, was gemalt wird, der sich rechts äußert, per se gleich dann in eine weit enge rechte Ecke gestellt wird. Da, glaube ich, muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen. Es gab hier und da ein paar Aussetzer, interessanterweise von Politikern, die vom Pack geredet haben, weniger von Rechtsextremismus-Experten beispielsweise. Dann denke ich, sollte man dann auch ein bisschen genauer schauen und vor allem eben auch wirklich betonen, dass längst doch seit Jahren immer wieder die Auseinandersetzung miteinander läuft über die verschiedenen Positionen. Es ist ja mitnichten so, dass das nicht stattfindet. Aber ich warne vor etwas anderem. Auch auf einer Buchmesse klingt das jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber tatsächlich ist es ja nicht so, dass die Menschen sich nach rechts hin entwickeln, weil sie, wir hören es nicht gerne vielleicht, irgendein Buch gelesen haben und denken, ja, das ist meine Lösung. Sondern es ist ein unglaublich komplexer Prozess, warum Menschen in rechten Weltbildern sich flüchten, würde ich sagen, sich hinwenden. Und oft hat es tatsächlich eben auch ganz banale gesellschaftliche Ursachen. Und über die müssen wir auch längst reden. Die Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik ist nicht nur eine Frage, wie viele Verlage sind auf der Buchmesse, die man vielleicht weit rechts einordnet, sondern was für ein gesellschaftliches, politisches Klima besteht eigentlich, dass Menschen offensichtlich in ihren Sorgen und Ängsten dort auf einmal Antworten finden. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig genau auch über die ökonomischen Fragen und Bedingungen diskutieren, warum gerade in der Mittelschicht mittlerweile eben eine große Hinwendung zu rechten Denken wieder da ist, was dann eben an die 20er und 30er Jahre erinnert. Aber der Punkt ist, um es deutlich zu sagen, es geht auch um die Frage, wie ist die Gesellschaft sozial, ökonomisch aufgestellt und was für eine Politik wird dort gefahren, der Integration oder der Ausgrenzung. Und da denke ich nicht nur an Geflüchtete.
Wie sicher ist unsere Situation? Vor was müssen wir Angst haben? Solche Fragen sind wichtig.
Naja, wir können doch nicht so tun, dass auf einmal ein Phänomen wie rechts aufgeploppt wäre, wenn wir uns nicht ehrlich eingestehen, dass es natürlich etwas dazu tun hat, damit, wie sich in den letzten Jahrzehnten die Politik in der Bundesrepublik entwickelt hat. Ich habe jetzt eben nur die ökonomische Ebene aufgemacht. Wir müssen natürlich auch darüber diskutieren, inwieweit Debatten in der Politik überhaupt bei den Menschen angekommen ist, beziehungsweise sind die Themen der Menschen in der Politik eigentlich angekommen. Und das sind so Aspekte, die ich finde, die wir bei aller Debatte über, ja, Diskursverschiebungen intellektueller Art einfach nicht aus dem Blickwinkel verlieren sollten, weil ich nämlich auch den Eindruck habe, dass dort eigentlich die große Auseinandersetzung gesellschaftlicher Art stattfindet, ob sich eine Gesellschaft weiter als eine geschlossene Gemeinschaft positioniert oder vielleicht als eine offene Weltgemeinschaft.
Inwiefern hat sich denn die rechte Szene oder der rechte Diskurs innerhalb dieser politischen Sphäre verändert in den letzten 20 Jahren? Verändert sich das mit der wirtschaftlichen Situation oder?
Ja, es bedingt sich beides. Und Liane Bethnerz hat ja auch seit Jahren dazu publiziert, ich habe das auch in Bürgerliche Scharfmacher auch nochmal versucht zu beschreiben, dass wir eben tatsächlich erleben müssen, dass eigentlich die Erfolge derjenigen, die jetzt auch ausnahmsweise mal von mir gesehen am linken Rand stehen, hier im Raum, tatsächlich eigentlich sie die Erfolge doch gar nicht selbst geleistet haben. Die Erfolge, dass wir über bestimmte rechte Positionen diskutieren, hat etwas damit zu tun, dass aus der Mitte der Gesellschaft Persönlichkeiten mit einem bestimmten Renommee, ohne den Stallgeruch rechts zu sein, gesellschaftliche Themen gesetzt haben. Thilo Sarrazin ist einer, der genannt worden ist. Und Götz Kubitschek betont es ja auch selber in seinen Publikationen, ohne ihn, ich glaube, es heißt wortwörtlich, ohne diesen Rambock, wären wir gar nicht so weit gekommen. Und ich glaube, wir müssen uns eben nicht nur an den Antaios Verlag vielleicht inhaltlich weiter auseinandersetzen, sondern eben auch über die Ressentiments in der Mitte der Gesellschaft. Und da würde ich mir, und das ist ja von Liane Bethnerz schon angedeutet worden, da bin ich ein bisschen skeptischer, eigentlich eher wünschen, dass wir eine viel härtere Debatte führen. Was ist denn noch konservativ und was ist jetzt eigentlich schon zu weit rechts? Und da fehlt mir aus dem konservativen Milieu auch gerade der Mut, selbst Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der in den letzten Jahren meines Erachtens zu kurz gekommen ist. Wir schreiben mittlerweile deswegen auch von einer gesellschaftlichen Entgrenzung. Und diese Entgrenzung hat zur Folge, dass dann neue rechte Verlage beispielsweise mehr Renommee haben. Aber den Durchbruch haben Sie nicht geschafft, den haben andere gemacht.
Sie nicken.
Ja, weil das, ich würde das schon auch unterstreichen, das stimmt schon. Also es gibt natürlich vielfältige Probleme auch in der Politik, Dinge, die zu wenig adressiert werden. Und das ist so eine Melange im Grunde. Es gibt nicht den einen Grund, warum jetzt die Rechte stark geworden ist. Das ist auch in den Milieus ganz unterschiedlich. Also diese ökonomischen Aspekte spielen beispielsweise in ja ursprünglich mal sozialdemokratisch geprägten Milieus eine sehr große Rolle. Es gibt, die SPD hat rund 500.000 Wähler an die AfD verloren. Und die AfD hat auch eine ganz erstaunliche Entwicklung genommen. Die ist ja mal gestartet unter Bernd Lucke als sehr, sehr wirtschaftsliberal. Und was viele nicht wissen, die neue Rechte übt ganz ähnliche Kritik am Neoliberalismus, wie das die Linke tut. Und hat jetzt auch, die AfD hat in den eigenen Reihen in führenden Positionen ehemalige Sozialdemokraten, den Vize-Stellvertreter Karl Gottschalk, dann diesen Steiger Guido Reil, sehr bekannt medial auch aus Essen, und schafft es halt tatsächlich, über diese Schiene auch enttäuschte SPD-Wähler an sich zu ziehen. Ich habe eine Rede gehört im Mai letzten Jahres von Björn Höcke. Da hat er das auch so, die ach so soziale SPD mit ihren Hartz-IV-Gesetzen, so, und daran dockt die AfD mehr und mehr an. Diese ökonomischen Gründe spielen in dem Milieu, mit dem ich mich beschäftige, so gut wie gar keine Rolle. Das sind eher enttäuschte Konservative, die zur AfD gehen, weil sie das Gefühl haben, und übrigens nicht zu Unrecht, dass die CDU diesen konservativen Flügel nicht mehr abbildet. Leute wie Bosbach sind gegangen, wie Merz sind gegangen. Und diese Angela Merkel hat aus meiner Sicht wirklich mit diesem Begriff der Alternativlosigkeit einen Riesenfehler gemacht. Es gibt nichts Alternativloses. Und es ist zu wenig gestritten worden. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an dem politischen Konstellationen. Klar, bei einer GroKo wird im Parlament nicht so gestritten. Aber dadurch haben so die Bürger den Eindruck gewonnen, es ist alles so sediert. Und es wird aus meiner Sicht auch viel zu wenig erklärt. ich will hier keinem zu nahe treten, aber wer könnte mir spontan sagen, wie in Europa die Kommission, das Parlament und der Rat, was das ist, wie sich das zusammensetzt, wie die interagieren, wer wie die Gesetze macht? Ehrlich gesagt habe ich das erst in der Vorlesung Europarecht im Studium wirklich verstanden. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute den Eindruck haben, das ist so dieser riesengroße Wasserkopf in Brüssel. Und damit kann man natürlich wunderbar spielen. Sie hören immer wieder aus diesem AfD-nahen rechten Milieu die vielen Beamten, der riesige, die 30.000 in Brüssel. Allein die Stadt Hamburg hat 50.000. Ne? Also das muss man mal ins Verhältnis setzen. Und gerade bei der Flüchtlingspolitik, glaube ich, auch ist massiv versäumt worden, den Leuten vor Ort zu erklären, erstens, wie viele kommen, wie wird das funktionieren mit der Integration, was kostet das, wie ist die weitere Planung, dann wären auch nicht so viele Ängste entstanden. Und an sich jetzt, dass Leute sich Sorgen machen, das ist nicht verwerflich. Und da hat auch die Politik tatsächlich eine größere Bringschuld, das ganz konkret alles zu vermitteln.
Ich denke, dass es nicht nur eine Informationslücke gibt, sondern dass es reale Politikversäumnisse und Defizite gibt. Wir bereiten gerade bei uns im Verlag für den Herbst ein Buch vor mit Petra Köpping, der Integrationsministerin hier aus Sachsen, mit der ich mich jetzt mehrfach in Dresden getroffen habe. Und sie ist zu den Pegida-Demonstrationen in Dresden gegangen und hat die empörten älteren Leute gefragt, was sie denn da so aufbringt. Und da ist ihr mehrfach der Satz entgegengekommen, integriert doch erstmal uns. Und das meinte eine Schicht Älterer, die jetzt, ich bin 63, wenn Sie es genau wissen wollen, und eine Schicht, die jetzt vorm Renteneintritt steht, die durch 25 Jahre Umschulung, Ersatzjobs, 1-Euro-Jobs merkt, dass da wenig am Ende bei rumkommt und dass es eine Reihe von Nachwendeungerechtigkeiten gibt, also Verwerfung auch im wirtschaftlichen Vereinigungsprozess, wo Zusatzrenten, Betriebsrenten etwa bei Eisenbahnern gestrichen wurden, obwohl sie eingezahlt hatten, dass es bei Frauen, die in der DDR geschieden wurden, keinen Ausgleich gibt und keine richtige Rente. Das heißt, es gibt eine Reihe sozial ungelöster Probleme, die natürlich gerade bei Älteren, die jetzt ins Rentenalter eben gehen, direkt hervortreten. Und wo eigentlich so ein Ausgleichsfonds für soziale Ungerechtigkeiten hilfreich gewesen wäre. Und ich hätte mir gewünscht, das wäre in den Koalitionsvertrag gekommen. Es gab Vorschläge aus mehreren ostdeutschen Ländern dazu. Es ist nicht dazu gekommen. Und wir haben es auch mit realen Politikversäumnissen zu tun, die Menschen empören. Das ist nicht nur falsch informiert sein oder falsch durch rechte Lektüre beeinflusst sein, sondern das ist eigene Lebenserfahrung. Und auf diese Probleme muss die Politik eine Antwort geben. Sonst werden wir den Unmut weiter auch als Protestwähler erleben, der dann sich zum Teil auch bei rechten Parteien wiederfindet.
Wenn wir über dieses, ja, wollten Sie noch was sagen?
Ach so. Nein, ich wollte nur auf den Hinweis, 12 Jahre Merkel hat Zeit gehabt. Was, ja, aber Sie sind doch auch Teil der Gesellschaft, ja? Ja, aber...
Da hat er recht.
Ja. Also vielleicht darf ich es kurz zusammenfassen. Sie haben gesagt, wir hatten 12 Jahre Zeit und jetzt, wo Pegida und AfD da ist, würden wir erst darüber reden. Da muss ich Sie enttäuschen. Ich kann nur sagen, kaufen Sie sich die älteren Bücher, die wir bei Christoph Links, Andrea Röpke und ich veröffentlicht haben. Und wir haben genau unter anderem auch auf diese Ebene hingewiesen, dass eben eine bestimmte Politik eben auch die Rechtsentwicklung in der Mitte der Gesellschaft weiter forcieren kann. Ich wollte damit nur sagen, das haben wir thematisiert. Ich hätte mir gewünscht, es wäre, na, Ich hätte mir gewünscht, gesamtgesellschaftlich wäre es lauter geworden. Auch an den Stellen, wo viel in der Politik vielleicht fehlgelaufen ist. Die Montagsdemos sind ja nur ein Beispiel. Hartz IV ist ein weiteres Beispiel. Es ist ja mitnichten so, dass das nicht kritisiert worden ist in der Publizistik. Und da kann ich wirklich mich an der Stelle gelassen zurückziehen und sagen, also das trifft nicht auf uns zu. Diese Kritik nicht, andere vielleicht, aber diese gerade mal nicht.
Wenn wir über dieses Thema reden, also wir, die wir hier gerade sitzen, dann sind wir in der privilegierten Position, dass die, über die wir gerade reden, uns nicht aufgrund unserer Hautfarbe oder unserer Religionszugehörigkeit oder aufgrund unserer Herkunft als weniger wert ansehen würden. Wie können wir diejenigen, die tatsächlich von diesem rechten Gedankengut betroffen sind, denn es hat ja auch Konsequenzen. Wie können wir denjenigen zeigen, dass sie in diesem Diskurs nicht alleine sind?
Also wir haben ganz konkret in Meißen die Erfahrung gemacht, als wir unser Buch Unter Sachsen vorgestellt haben, wo es um die Ausländerfeindlichkeit ging, ja, erst ausgeladen wurden von der Stadtverwaltung, das beim Literaturfestival dort im Rathaus vorzustellen. Ein CDU-Stadtrat hatte da laut gerufen, dieser Dreck darf hier nicht gelesen werden. Die AfD hat sich ihm angeschlossen und dann hat der Bürgermeister entschieden, ja, wir dürfen aus dem Buch lesen, aber darüber nicht diskutieren. Dass man in einem deutschen Rathaussaal politisch nicht diskutieren darf, war mir neu. Wir haben die Veranstaltung trotzdem gemacht und wir hatten vor Ort sehr engagierte Leute aus dem Bündnis Buntes Meißen, die sich eben für attackierte und verfolgte Flüchtlinge in der Stadt eingesetzt haben. Wir hatten dort einen couragierten Bauunternehmer, dessen Haus abgefackelt worden ist, kurz bevor es als Flüchtlingsheim eröffnet werden konnte. In diesem Fall hat man sogar die Brandstifter gefunden und auch verurteilt. Er hat das Haus wieder aufgebaut und es gibt inzwischen eine größere Gruppe von Flüchtlingen, die in Meißen leben, unterstützt werden und über diesen Verein auch eine Stärkung erfahren. Nur ist diesem Verein zum Jahresende letzten Jahres vom Freistaat Sachsen die finanzielle Zuwendung gestrichen worden. Und gerade den Betroffenen müsste man verstärkt zur Seite stehen. Und das geht eben auch um die finanzielle Unterstützung von Willkommensinitiativen und von engagierten Bürgergruppen, die sich da solidarisch verhalten. Und da muss der Appell an die Politik gehen, dass diese auch weiter unterstützt und gefördert werden, weil sonst eine Integration in dieser Gesellschaft nicht funktioniert.
Ja, völlig richtig. Also es gibt, ich glaube, man muss das auf sehr vielfältige Weise tun. Eben gerade konkret betrifft das ja eben Menschen mit Migrationshintergrund aus vor allem dem arabischen Raum und aber auch Homosexuelle, die ja auch teilweise zunehmend sich nicht besonders schöne Sprüche anhören müssen. Und ich glaube, als Publizist muss oder das, je nachdem, was man so als Fokus hat, aber ich glaube, man muss wirklich sehr darauf achten und das auch so benennen, wo dieser Diskurs tatsächlich in Anführungsstrichen Mainstream wird. Aktuell, Herr Seehofer meinte, diese Uraltdebatte, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ausgerechnet als ersten Akt jetzt wieder auspacken zu müssen als Heimatminister. Ich halte dieses Heimatministerium persönlich für eine gute Idee, weil ich glaube, das kann tatsächlich dazu beitragen, dass man auch Konservative so das Gefühl haben, wir sind auch wieder mit unseren Vorstellungen irgendwo präsent und da müssen wir nicht AfD wählen. Aber warum macht sich Herr Seehofer einen Satz zu eigen, der 1:1 so im AfD-Programm steht? Damit bedient er nur das Original. Ich persönlich vermute, das macht er mit Blick auf Bayern, weil da demnächst Wahlkampf ist. Es wirkt desintegrierend und dieser Satz ist auch in dieser Unterscheidung, die dann getroffen wird, das hat er auch wieder gesagt, Muslime aber schon, das ist einfach logisch Quatsch. Also Muslime, die hier leben und zum Beispiel in die Moschee ist ein Ausdruck für den Islam, müssen das ja so verstehen. Meine Moschee gehört nicht zu Deutschland. Ergo auch irgendwo mein Glaube nicht. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Das ist ja jetzt auch so. Also dieses Seehofer wird dafür ja wirklich auseinandergenommen. Aber das ist so, also mir fällt sehr stark auf, dass auch so Begriffe wie Überfremdung, die lesen Sie immer häufiger auch in ganz etablierten Medien und zwar ohne, dass sie in Anführungsstriche gesetzt werden. Das Gleiche ist bei Altparteien zum Beispiel auch der Fall. Also das ist so meine Sorge, weil mit dieser Sprache natürlich auch die zugehörigen Ideen einsacken in die bürgerliche Mitte. Und da muss man schon sehr auf der Hut sein.
Abgesehen davon gehört ja auch Religionsfreiheit zu Deutschland. Ich bekomme Zeichen, wir müssen bald fertig sein. Was wollten Sie noch sagen?
So. Na, ich wollte den Gedanken auch noch mal kurz aufgreifen, ohne es zu wiederholen, inwieweit wir eigentlich mit dem Thema umgehen und vielleicht diejenigen vergessen, die direkt alltäglich bedroht sind. Und ich bin manches Mal auch wirklich erschüttert, mit wie wenig Empathie über diese Themen diskutiert wird und auch welche Sprache verwendet wird. Und ich befürchte sogar, dass das zutrifft, was wir eigentlich seit dem NSU-Prozess immer wieder von Nebenklägervertreterinnen und Vertretern gehört haben, dass eigentlich die Betroffenen bis heute alleingelassen worden sind. Und da meine ich jetzt nicht Geld, sondern eben wirklich auf der Ebene der gesellschaftlichen Akzeptanz. Man hat schwer den Eindruck, die Opfer haben bis heute tatsächlich keine Lobby. Und ich befürchte auch, dass wir das heute in der aktuellen Debatte über Geflüchtete auch haben. Und als letzten Gedanken dazu, ich glaube, es ist auch schon anmaßend, wenn wir uns dann als Weiße, dann auch vielleicht als weiße Männer, dann stellvertretend dann positionieren. Ich glaube, die Zeit der Stellvertreter-Statements sollte langsam auch mal dem Ende zugehen. Und es ist dringend geboten, Platz und Raum zu geben, diejenigen, die auch wirklich direkt betroffen sind, auch in solchen Foren und Rahmen, die vielleicht hier erstmal etwas kompliziert sind, weil sie vielleicht etwas höherschwellig vom Zugang sind. Aber ich glaube, wir sind dringend geboten, wenn wir das ernst meinen mit einer offenen Gesellschaft, dass wir auch diejenigen, die täglich wirklich bedroht werden und täglich angegriffen werden, und das ist Teil des Diskurses, wir können nicht so tun, als reden wir hier frei und es würde irgendwie eine Idee verhandelt und dann ist irgendwann mal eine Entscheidung getroffen. De facto, die Ideen, die verhandelt werden, führen ja schon dazu, dass Wutbürger längst zu Tatbürgern geworden sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, erleben wir ja zwar glücklicherweise gerade keinen Anstieg von rechtsextremer Gewalt, aber auf einem hohen Niveau ist die alltägliche Bedrohung für Menschen, die nicht in das Weltbild passen, immer noch gegeben. Und da würde ich mir mehr auch in der Publizität wünschen, das mit im Kopf zu haben, wenn wir darüber diskutieren, ob man mit Herrn Kubitschek redet oder nicht.
Wir sollten also vielleicht nicht weniger streiten, sondern mehr und besser. Vielen Dank, dass Sie da waren und fangen Sie damit an.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.